Der Predigttext, der in euren Gottesdienstblättern, Handouts gedruckt steht, besteht aus zwei ganzen Psalmen. Seid mutig, die sind kurz. Ich lese vor, das sind Psalmen 113 und 114. Halleluja! Lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Hoch über alle Nationen ist der Herr, über den Himmel seine Herrlichkeit. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden, der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhört, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes, der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Halleluja! Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk, das unverständlich redete, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Was war mit dir, Meer, dass du flohst? Mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandtest? Mit euch, Berge, dass ihr hüpftet wie Widder? Mit euch, Hügel, dass ihr hüpftet wie Lämmer? Erbebe vor dem Herrn, Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell. Das Wort Gottes, lass uns beten. Unser Vater im Himmel, ja, gelobt und gepriesen bist du. Schon von vor Grundlegung der Welt bis heute und in alle Ewigkeit. Wir bitten, Herr, dass du uns heute ja, Verständnis schenkst, Erkenntnis davon, wer du bist und was es für uns und für unsere Welt bedeutet, dass du bist, wer du bist. Herr, lass die Worte aus meinem Mund und die Gedanken aller unseren Herzen dir wohlgefallen, o Herr, unser Fels und Erlöser. Amen. Amen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, zumindest diejenigen, die also im Teenie-Alter und älter sind. Im Juli 2008 besuchte Senator Barack Obama, damals bereits voraussichtlicher Präsidentschaftskandidat der amerikanischen Democratic Party, die deutsche Bundeshauptstadt. Und er hielt dort eine Rede vor der Siegessäule vor ungefähr 200.000 Zuhörern. Damals war ich in Berlin wohnhaft, war Mitarbeiter in einer Gemeindegründung dort. Also ich habe den Besuch selbst verpasst, war irgendwo verreist im Urlaub. Aber ein paar Wochen davor gab es wie üblich die Unabhängigkeitstagsfeier vor der amerikanischen Botschaft da am Pariser Platz. Und das habe ich besucht. Und die Stimmung war wirklich, ja, schwer zu beschreiben. Überall waren Menschen, die Obama-Luftballons hielten. Also mit diesem Logo, diesem berühmten Logo mit dem Angesicht von Barack Obama und dem Wort Hope, Hoffnung, darauf gedrückt. Darunter waren extrem viele Deutsche. Das ist für mich merkwürdig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ihr einem Amerikaner begegnen würden, also der so ein Merkel-T-Shirt trägt. Weiß nicht, kam mir komisch vor. Auf jeden Fall, einige Monate später, nach der Hauptwahl im November, war es plötzlich, zumindest in Berlin, war es plötzlich wieder cool, Amerikaner zu sein. Ja, also die Begeisterung war halt überall in den Massenmedien, in den sozialen Medien. Man hatte das Gefühl, ja jetzt, weil dieser Mann jetzt Präsident der Vereinigten Staaten ist, ist alles anders. Die Weltgeschichte ist wieder auf den richtigen Weg gekommen. Alles wird wieder gut irgendwie. Und die Begeisterung erreichte, glaube ich, seinen Höhepunkt im 9. Monat seiner Präsidentschaft. Das Nobelkomitee kündigte seine Entscheidung an, dass sie Präsidenten Obama den Friedensnobelpreis vergeben würden. Okay, egal was man von dem Mann selbst, von seiner Politik hält, habe ich das immer als ein perfektes Beispiel dafür gehalten, wozu wir durch Psalm 113 aufgerufen werden. Das ist Lob. Also nicht nur irgendein Kompliment machen. Lob heißt diese Begeisterung zum Ausdruck bringen, durch Feiern, durch Reden, durch Singen, durch Tanzen, öffentlich auszudrücken, was es bedeutet, dass es diesen jemand gibt. Und das, ja, das ist wirklich die Bedeutung von diesen ersten drei Versen aus den Predigttexten im Psalm 113. Halleluja, okay, kurz hebräisch Unterricht, hebräische Lektion. Halleluja sind zwei Wörter. Also einerseits Hallelu. Hallelu heißt lobt, lobt ihr. Und Ja ist also Kurzform von Yahweh, von dem Namen des Herrn, von dem Namen Gottes. Also es heißt wirklich, wiederholt dreimal in diesem ersten Vers, Hallelu den Herrn, Hallelu Knechte des Herrn, Hallelu den Namen des Herrn. Das hatte ursprünglich, also ihr könnt das an den Klang vielleicht erkennen, das bedeutete ursprünglich sowas wie jubelnd heulen oder trillen, ja, Hallel, wirklich, wirklich sowas bedeutete das. Und dieses, sorry, hoffentlich habe ich niemand allzu sehr erschreckt. Ich habe das nicht vorher geprobt. Aber genau das ist die Aufgabe der Knechte des Herrn in diesem ersten Vers. Wer Gott dient und wer seinem Volk angehört, soll jetzt eine führende Rolle spielen bei diesem Lob. Er hat schon erfahren, was Gottes Gegenwart, was sein Tun für ihn und für die Welt bedeuten. Und diese sollen den Namen des Herrn loben, so heißt es weiter. Gottes Name, naja, man könnte viele Predigten darüber halten, was Gottes Name ist. Aber sozusagen ist das seine Bedeutung. Der Name Gottes ist das, was Gott bedeutet, wie er sich selbst beschreibt und was er getan hat, um sich in dieser Welt bekannt zu machen. Im Buch Nehemia wird zu Gott gebetet. Du hast Zeichen und Wunder getan an dem Pharao und an all seinen Knechten und am ganzen Volk seines Landes und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag ist. Das soll gepriesen, dieser Name. Das ist keine gemeindeinterne Aktivität, aber die ganze Welt wird hier aufgefordert, diesen Gott zu loben. 113 Vers 3, vom Aufgang der Sonne, also vom weitesten Osten. Wo sind wir hier? Also vom weitesten Osten. Ja, bis in den weitesten Westen soll Gott gelobt werden. Die Frage ist dann, warum? So, was bedeutet eigentlich der Name des Herrn? Was ist an ihm so sehr zu loben? Und der Rest dieser Psalmen gibt uns Gründen dafür. Also vor allem zwei Gründen. Erstens, wir loben Gott, weil er nicht wie wir ist. Und das sind gute Nachrichten. Aber zweitens, wir loben Gott, weil er für uns ist. So, erster Punkt, er ist nicht wie wir. Und das wird also hier unterschiedlich zum Ausdruck gebracht. Erstens, er thront hoch oben, heißt es in Vers 5 von dem ersten Psalm. Und deshalb, es hat weitere Bedeutungen, er kennt keine räumlichen Grenzen. So heißt es wieder in Vers 3 und Vers 4. Wer mal die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, also des Exodus, mal gelesen hat, erinnert sich vielleicht daran, wie der Pharao, der König von Ägypten, reagiert hat, als Mose das erste Mal zu ihm gekommen war. Und Mose sagte zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Wie antwortet Pharao? Wer ist der Herr? Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? In einer von uns beliebten Kinderbibel, in der Gott hat dich lieb Bibel, sehr gute für euch, die ihr Kinder habt, wird es also so weitergegeben. Also er sagt, Gott, nie von ihm gehört. Kommt das euch ein bisschen komisch vor? Wir wohnen in einer Welt, in der ja wohl zwei Drittel der ganzen Menschheit eigentlich glaubt, dass es nur einen Gott gibt und dass er Gott ist, wo auch immer man auf der Erde steht. Aber für Pharao in der Zeit, in dem Teil der Welt, ist das so eine ganz natürliche Frage. Wer ist denn dieser Jahwe, von dem du sprichst, Mose? Was hat er mit mir zu tun? Also vielleicht wusste Pharao wirklich, wie dieser Gott von seinen hebräischen Sklaven hieß. Aber trotzdem fragt er, so spricht Jahwe, na und? Meinst du etwa, wir wären hier in seinem Rechtsgebiet? Und im Rest dieser Geschichte geht es gerade darum, wie Gott beweist, dass er doch auch in Ägypten Herr der Herren und Gott der Götter ist. Ich glaube, wir sind heutzutage nicht grundsätzlich wirklich anders. Im Westen haben wir die Religion ja im Privatbereich eingeschränkt. Wir gehen davon aus, dass man an welchen Gott auch immer glauben darf, solange man nicht behauptet, dass dieser Gott irgendwelche Autorität außerhalb des eigenen Kopfes hätte. Doch der lebendige und wahre Gott, laut Vers 4, ist hoch über alle Nationen. Über den Himmel ist seine Herrlichkeit. Okay, weiter, so ein kleines Stückchen hebräisch Unterricht. Dieses Wort Herrlichkeit, dieses Wort Ehre, auf Hebräisch Kavod, das wird von dem Wort für Gewicht abgeleitet. Also das heißt im wahrsten Sinne des Wortes, wichtig zu sein. Das ist herrlich zu sein. Das heißt, es gibt keinen Ort, an dem Gott weniger wirklich ist, an dem er weniger wichtig ist, an dem er weniger gegenwärtig ist, an dem er irgendwie weniger Gott wäre. Überall erhebt er genau diesen Anspruch auf Lob und Dank. Er kennt keine räumlichen Grenzen. Zweitens, er kennt keine zeitlichen Grenzen. Das sieht man schon in Vers 2. Es gibt auch von nun an bis in Ewigkeit keine Zeit, zu der er nicht mehr so göttlich sein wird, wie er es heute ist. Hab nachgeschaut und herausgefunden, dass das Kaiserhaus Japans, die Yamato-Dynastie, behauptet, seit fast 2700 Jahren zu regieren und somit über die älteste ununterbrochene Erbmonarchie der Welt zu herrschen. Das ist beeindruckend, wirklich. Man könnte sagen, also näher kommen Menschen, menschliche Herrscher, sowie ihre Götter, nicht der Ewigkeit. Und trotzdem muss man sagen, die Monarchie hat sich sowieso über die Jahrhunderte geändert. Manche Kaiser waren besser, manche Kaiser waren stärker, manche schlechter und schwächer. Sie spielten verschiedene Rollen in Japan. Und seit 1947 übt der Kaiser eigentlich überhaupt keine politische Macht aus. Und irgendwann kann man mit Sicherheit sagen, dass es keine Kaiser mehr in Japan geben wird. Auch wenn es erst noch 2700 Jahren passiert. Aber der Herr, unser Gott, wird immer noch Gott sein. Zu der Zeit. Er thront hoch oben. Und das heißt, er kennt keine räumlichen, keine zeitlichen Grenzen. Aber zweitens, Vers 6, er schaut in die Tiefe. Weil Gott räumlich und zeitlich unbegrenzt ist, ist er auch unbegrenzt in seinem Sehen, in seinem Wissen. In Vers 6 heißt es nicht nur, dass Gott alles weiß, ganz abstrakt. Das ist etwas Aktives, also wörtlicher übersetzt heißt es, wer ist wie der Herr, unser Gott, der sich erhebt, um zu thronen, der sich erniedrigt, um zu sehen. Das ist was Aktives. Er schaut hinein in alle Tiefen der Welt. Gott interessiert sich unbegrenzt für das Universum, das er geschaffen hat. Uns ungleich langweilt er sich nicht. Er vergisst nichts. Er lässt sich nicht täuschen. Er verzettelt sich nicht. Wie ich manchmal. Er wird nicht abgelenkt. Er wird nicht gleichgültig. Er kümmert sich um jedes Detail, wie das Universum funktioniert. Das schaffen wir kaum beim Zähneputzen. Also wirklich jeden Zahn gründlich zu putzen, schaffen wir nicht. Er schaut in die Tiefe und letztens Vers 8, also der letzte Vers von diesen Psalmen, da heißt es, er verwandelt den Felsen in einen Wasserteich, sprich, Gott ist unbegrenzt in seiner Macht, in seiner Kraft. In der zweiten Hälfte von Psalm 113 sieht man, dass weder soziale Ungerechtigkeit noch biologische Unfruchtbarkeit noch die Macht eines menschlichen Reichs, Vers 1 von Psalm 114, noch geografische Barriere wie in der Mitte von Psalm 114, noch natürliche Gesetze können der Herr daran hindern, alles zu tun, was er will. Wiederum als moderne Menschen denke ich, dass wir nicht so ganz nachvollziehen können, wie beeindruckend das alles war zu der Zeit in der Antike. Es gab keine wirksame medizinische Fruchtbarkeitsbehandlung. Könige, vor allem Könige von machtvollen Reichen wie Ägypten, in 114 Vers 1, die wurden als Götter betrachtet, wirklich. Ein Meer zu überqueren, das war wirklich für uns fast so schwierig wie heutzutage zum Mond zu fliegen. Manche von diesen Taten Gottes können wir mit der modernen Technik nachäffen. Gott muss nur ein Wort sprechen und es geschieht, so wie er es will. Und das alles, dass Gott so ist, das ist schon ein Grund zum Lob. Warum? Einerseits, egal in welchem Zeitalter wir leben, ist das Universum unglaublich groß und zum Teil erschreckend. In der antiken Welt war den Menschen wirklich bewusst, wie wenig Kontrolle sie über die Welt ausüben konnten. Überall waren Kräfte am Werk, die stärker waren als sie. Sie verstanden diese, ja, nicht wie wir heutzutage, als den Einfluss von Göttern oder Geistern oder Sternen oder Hexen oder was auch immer. Und diese konnten vielleicht irgendwie vermieden werden, vielleicht beschwichtigt werden, aber nicht von den Menschen bezwungen. Heutzutage schreiben wir diese Dinge meistens natürlichen Prozessen zu. Also das hat mit dem Wetter, mit dem Klima zu tun. Das hat mit der Geologie oder der Biologie oder der Psychologie. Und trotzdem werden wir noch heute immer wieder damit konfrontiert, wie viele Prozesse und Ereignisse in diesem Universum wir weder verstehen noch kontrollieren können. Andererseits ist es nicht immer unbedingt etwas Gutes gewesen, wenn die Menschen an Macht und Wissen zugenommen haben. Besonders in den letzten 200 Jahren haben wir neue technische Fortschritte errungen, politische Reformen eingesetzt, Experimente durchgeführt, wissenschaftliches Wissen angehäuft. Bei all dem, ehrlich gesagt, haben wir ziemlich viel Mist gebaut. Unsere Kriege sind verheerender denn je. Unsere Politik, unsere Technik führen zu allerlei unbeabsichtigten oder ja gleich beabsichtigten Folgen, wie Armut, Umweltschäden, gescheiterten familiären und gesellschaftlichen Beziehungen, Entmenschlichung, Unterdrückung. Wir Menschen werden letzten Endes niemals unser Schicksal wirklich selbst in der Hand haben. Und wenn es anders wäre, wäre das auch kaum erfreulich, muss man sagen. Wenn das die einzigen zwei Möglichkeiten sind, dass entweder wir oder irgendwelche andere Wesen oder Kräfte oder was auch immer, die auch wie wir begrenzte Kreaturen sind, verfügen über die größte Macht, die es gibt, dann ist die Situation letztendlich wirklich hoffnungslos. Irgendwann, irgendwie geht die Welt zugrunde. Aber dank sei Gott, dem ist nicht so. Weil es ihn gibt, weil es diesen Gott gibt, weil er der alleinige Schöpfer und Herrscher ist, sind wir nicht allein mit dem Universum gelassen. Wenigstens möglich ist ein Ausweg. Und nicht nur möglich, weil obwohl Gott nicht wie uns ist, ist er für uns. Er ist Gott für uns. Diese zwei Psalmen rufen uns und alle Welt zum Lob auf. Das ist nicht, weil es eine bloße Möglichkeit gibt, dass Gott irgendwie eingreift, sondern weil er das wirklich tut, immer wieder, weil er das schon getan hat. Er kümmert sich um die Hoffnungslosen, so heißt es in den letzten drei Versen von Psalm 113. Er ist wie ein idealer König aus der antiken Welt, einer, der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhört, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Diese Geringen, diese Armen, in Vers 7, die sind per Definitionem diejenigen, die sich nicht selbst aus dem Staub emporheben können. Sie können sich gegen ihre starken Unterdrücker nicht wehren. Und wenn jemand ihnen helfen würde, könnten sie ihm gar nichts vergelten. Wir wissen von vielen Stellen der Bibel, wie wichtig das unserem Gott ist, dass wir auch so werden. Ja, spricht zum Beispiel in Jesaja 58, Versen 6 und 7. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Aber in diesen Psalmen geht es weniger darum, was Gott von uns fordert, sondern darum, was er tut selbst, was er schon vom Anfang der Welt macht und wie er schon vom Anfang der Welt an ist. In 1. Mose 2, Vers 7 steht, dass Gott den ersten Menschen aus Staub vom Erdboden machte. Aus Staub. Aus was ganz wirklich hat er den Adam, den ersten Menschen, aus dem Staub emporgehoben, um ihn bei sich selbst in Gemeinschaft sitzen zu lassen. Das heißt, dass ganz einfach Mensch zu sein bedeutet, dass wir Hilflose sind, die Gott schon mal aus dem Staub erhört hat. Wir sollen ihn loben, weil wir uns alle als solche erkennen. Aber Gott geht es nicht nur darum, soziale Ungerechtigkeiten zu berichtigen, das auch, sondern er will und er kann hilflose Menschen zu dem machen, was sie vom Anfang der Welt sein sollten. Ein König zu antiken Zeiten konnte den Armen in seinem Königreich helfen. Er hatte dazu viel Kraft, viel Macht. Aber auch er konnte keine unfruchtbare Frau fruchtbar machen. Aber genau das kann und tut unser Gott. Ihr bekommt mit so ein bisschen die kulturellen, amerikanischen kulturellen Einflüssen, die mich geprägt hat. Einer davon ist der Film Die Braut des Prinzen. Hat irgendjemand hier den Film mal gesehen? Kein Stress. Lohnenswert. Der Held Wesley wird von dem bösen Prinzen Humperdinck scheinbar zum Tode gefoltert. Also scheint tot zu sein. Und seine Kameraden bringen ihn verzweifelt zu dem Alchemisten Wundermax, also der Wundertäter. Und die hoffen, dass dieser ihm helfen kann. Und Wundermax, dargestellt von Billy Crystal, er untersucht den Patienten und er erklärt, euer Freund hier ist nur zum größten Teil tot. Es besteht ein großer Unterschied zwischen zum größten Teil tot und ganz tot. Zum größten Teil tot ist fast schon lebendig. Tja, ganz tot, also mit einem, der ganz tot ist, kann man eigentlich nur noch eins machen. Seine Sachen durchwühlen und nach Kleingeld suchen. Okay, das ist relevant. Im Weltbild der Bibel ist es wirklich auch so. Man ist nicht einfach nur entweder lebendig oder tot. Man kann mehr oder weniger lebendig sein. Darum hat Jesus einmal im Johannesevangelium gesagt, also er ist gekommen, damit alle, die an ihn glauben, Leben haben und es in Überfluss haben. Also die haben das ein bisschen wörtlicher verstanden als wir damals. Ein Armer, der im Staub liegt, der ist kaum lebendig. Eine kinderlose Ehefrau ist, könnte man sagen, zum größten Teil tot. für die Hebräer zumindest. Einer hingegen, der bei Edlen sitzt, oder eine fröhliche Mutter von Söhnen, wie in Vers 9. Sie haben jetzt Leben im Überfluss. Der Herr hat die Israeliten, sein Volk, nicht nur aus der Sklaverei erlöst, wie in 114 Vers 1, sondern er hat ihnen eine Heimat geschenkt. Er hat sie zu einem heiligen Königreich gemacht, wie in Vers 2. Somit hat er ihnen Leben im Überfluss gegeben. Gott ist für die Hoffnungslosen. Er ist für die zum größten Teil Toten. Es gehört dazu, wer dieser Gott ist, dass er ihnen Leben im Überfluss schenkt. Ein weiterer Grund zum Loben. Und er macht das alles, weil er ein Gott ist, der seine Versprechen einhält. Was hat das alles mit uns zu tun? Diese Psalmen bezeugen nicht nur, wie Gott ist im Allgemeinen, sie beschreiben und sie loben Gott dafür, was er tatsächlich in der Weltgeschichte gemacht hat. Er lobt ihn für Dinge, die er getan hat, weil er verheißen hatte, sie zu tun. Psalm 114, Vers 3. Das Meer floh, weil Gott über 400 Jahre früher versprochen hatte, Abrahams Nachkommen aus der Sklaverei zu befreien. Der Berg Sinai hüpfte, wie in Versen 4 und 6, weil Gott Mose versprochen hatte, sich dort mit seinem Volk zu treffen. Gott brachte Wasser aus trockenem Stein hervor. 114, Vers 8. Hat das zweimal gemacht, weil er versprochen hatte, Israel ins versprochene Land Kanaan zu bringen. Er ließ auch den Jordan sich zurückwenden. Er ließ die Hügel im Land Kanaan hüpfen, weil er auch Moses Nachfolger Josua versprochen hatte, dass er mit ihm sein würde, genau wie er mit Mose gewesen war. Und Gott machte tatsächlich eine lange Reihe von unfruchtbaren Frauen zu Müttern. Die Sarah, die Rebekka, die Rachel, die Hannah, die möglicherweise hier in 113, Versen 8 und 9 zitiert wird. Letzten Endes die Elisabeth und die Maria, Mutter von Jesus. Und er hat das alles gemacht, weil er tausende Jahre davor versprochen hatte, dass eine Nachkomme der Frau, Eva, den allergrößten Feind besiegen würde. Aber als diese Psalmen geschrieben wurden, blieb ein großes Versprechen noch unerfüllt, dass die Welt eines Tages mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn erfüllt würde, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Und das würde erst dann passieren, wenn Gott seinen gesalbten König aus der Stammlinie des Königs David auf den Thron setzen würde, für immer und ewig. Und dieser würde nicht nur der König Israels, sondern auch König der ganzen Welt sein. Im Namen des Herrn würde dieser König über alle Nationen erhöht werden. Und am Abend, bevor dieser König überliefert und schließlich gekreuzigt wurde, nahm er am Abendmahl des Passafestes teil. Das werden wir in einigen Monaten in Markus 14 sehen. Und es steht dort in Markus 14, Vers 26, dass der König Jesus und seine Jünger nach dem Essen ein Loblied sangen, bevor sie aus der Stadt zum Ölberg gingen. Bis zu der Zeit war es zu einer festen Tradition geworden, dass die Juden das ganze sogenannte Hallel, das heißt, das sind die Psalmen 113 bis 118, an diesem Abend sangen. Das Loblied, das sie nach dem Mahl gesungen haben, bestand bestimmt aus Psalmen 115 bis 118. Unseren heutigen Text hätten sie dann am Anfang des Mahls schon gesungen. Dieses Halbjahr, üblicherweise erklärt man also, was man mit einer Predigtreihe vorhat am Anfang des der Predigt. Ich mache das ein bisschen umgekehrt. Ich möchte durch das Hallel predigen, das auslegen, im Hinblick darauf, was dieses letzte Lied, das Jesus in seinem irdischen Leben gesungen hat, für ihn bedeutet hat, für uns heute bedeutet. Jesus wusste, als er diese Worte gesungen hat, wusste Jesus, was mit ihm bald geschehen würde. Markus 14, 21, da sagt er, der Sohn des Menschen geht dahin, wie über ihn geschrieben steht. Und trotzdem lobte er Gott laut mit den Worten von diesem Psalmen. Er wusste nämlich, dass die Menschen nicht nur zum größten Teil tot sind, sondern dass wir wirklich in unseren Vergehungen und Sünden ganz tot sind, wie Paulus in Epheser 2 schreibt. Er wusste, dass wir Hilflosen nur dann aus dem Staub und Schmutz erhöht werden können, wenn er sich selbst zum Tod erniedrigen würde. Wusste aber auch, dass ja, vor dem Gott, vor seinem Gott, vor seinem Vater, der sein Volk bereits aus Ägypten erlöst hatte, der den Hoffnungslosen immer wieder geholfen hatte, der den Felsen in einen Wasserteich, der den Kieselfelsen in einen Wasserquell verwandelt hatte, vor diesem Gott musste, wie es im 114 Vers 7 heißt, vor diesem Gott musste die Erde, sogar das Grab erbeben und seinen Heiligen wieder aufgeben. Dann würde sein Name, der Name des Herrn Jesu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang verkündigt und gelobt bis in alle Ewigkeit. Was bedeutet der Psalm für uns? Was wird von uns heute gefordert? Das machen wir ja schon. Wir gehorchen Gott dadurch, dass wir hier sind, dass wir seinen Lob singen, hier im Gottesdienst. Der Psalter, weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, der Psalter endet mit 5 Psalmen von ununterbrochenem Lob. Einfach nur Lob zu Gott. Und so auch, wie wir vorhin gelesen gehört haben, die Offenbarung beschreibt am Ende der ganzen Bibel den himmlischen Lobpreis, wie wir es eines Tages in alle Ewigkeit miterleben werden. Und hier und jetzt ist das eine Probestunde dafür. Und hier lässt Gott uns wirklich tatsächlich bei den Edlen seines Volkes sitzen. Wusstet ihr das? Ja, schaut mal nach rechts und nach links. Das sind die Edlen deines Volkes. Kein Witz. Hier trinken wir zusammen vom Wasser des Lebens. Aber weiter. Hausaufgaben. Wir loben Gott. Wir gehorchen ihm, indem wir loben im Gebet. Es ist gut, dass wir unsere Nöte, unsere Bedürfnisse vor Gott bringen. Es ist gut, dass wir ihn um Hilfe bitten. Es ist wichtig, dass wir im Gebet unsere Sünden bekennen. Aber ebenso wichtig ist es, ihm nicht nur für Gebetserhörungen zu danken, sondern ihn wirklich zu loben und zu preisen dafür, wer er ist. Auch wenn wir alleine sind. Das fällt mir so viel leichter, wenn ich mit einer Gruppe im Gebet bin. Und dann kann ich Gott loben, weil das allen zeigt, also wie geistlich gesinnt ich bin. Aber auch alleine, für sich alleine, auch in der Stille, Gott zu loben und zu preisen und zu sagen, Gott, so bist du tatsächlich. Und wie gut, wie schön ist das. Und vor allem ist es wichtig, dass wir Gott loben, gerade in den harten Zeiten. Vergesst nicht, wo und wann Jesus diese Worte zum letzten Mal gesungen hat. Lobt Gott mitten in euren Ängsten, mitten in eurer Trauer, in eurer Schwachheit. Der schlimmste Fall, der allerschlimmste Fall, den du dir vorstellen kannst, das übertrifft nicht seine Fähigkeiten. Er ist für dich. Er wird dich eines Tages aus dem Staub des Todes emporheben. Denk an Hiob, den Gerechten, den Leidenden, der gesagt hat, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen. Wenn wir den Lob zu unserer Gewohnheit machen, dann ehren wir den Gott, der uns vor aller Ewigkeit geliebt hat. Wir erinnern uns ständig die Frage zu stellen, der ganzen Welt die Frage zu stellen, wer ist wie der Herr, unser Gott? Wer ist wie Jesus Christus, unser Herr? Niemand und nichts. Halleluja.